Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Das Produktivitätswachstum ist in Deutschland flach wie ein Brett.
Aber das ist ja das eigentlich Betrübliche. Wir haben so eine Vorstellung, als ging es hier jetzt darum, einen sozialen Notstand nochmal in Deutschland zu beheben, indem wir die 30-Stunden-Woche einführen, nicht?
Und hier ist das gesamt geleistete Arbeitsvolumen in den letzten 30 Jahren eigentlich nicht so richtig gestiegen, nicht?
Das ist kein Deus Ex Machina, der da jetzt runterkommt und uns irgendwie die Arbeitszeit verkürzen lässt.
Und jetzt, wenn du jetzt die Rolle, die du so liebst...
Ja, überhaupt, die drehst du mir jedes Mal an.
Ja, aber doch, die liegt dir dann sehr. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Hallo, lieber Bert.
Nun, als Anfang der 1980er Jahre die IG Metall mit einem Vorstoß die wöchentliche Arbeitszeit von 40 auf 35 Wochenstunden zu reduzieren vorpreschte, nannte der kurz zuvor zum Kanzler gewählte Helmut Kohl, das sei dumm und töricht. Kurze Zeit später haben sich die IG Metall und die Arbeitgeber der Metallarbeiter auf den Einstieg in die 35-Stunden-Woche geeinigt, ohne dass irgendwelche erkennbare Schäden für die deutsche Volkswirtschaft daraus resultierten. Und vor kurzem machte, du wirst dich daran erinnern, die SPD-Kurvorsitzende Eskens machte sich stark für die 4-Tage-Woche, natürlich auch mit vollem Lohnausgleich. Und interessant war, dass quasi in einem Art Schulterschluss die Arbeitgeberverbände und die DGB-Vorsitzende da doch Abstand von nehmen wollten. Dem steht allerdings gegenüber, dass, und man höre und staune, seit 3 Jahrzehnten die tariflich vereinbarte Arbeitszeit faktisch unverändert ist. Im Jahr 2001 arbeiteten Vollerwerbstätige effektiv 40,5 Stunden die Woche. Und das ist nicht einmal eine Stunde weniger als 1991. Und vor dem Hintergrund, dass der Arbeitsmarkt absolut geräumt ist, die Situation ist sehr gut, liegt es doch eigentlich nahe, dass Frau Eskens mit diesem Vorschlag vorprescht.
Also ich glaube, sie heißt Esken. Das andere war die Sängerin aus den 60er Jahren.
Nein, das war, ja. Das,
aber es muss ja auch mal klar.
Das schneiden wir raus.
Das lassen wir drin. Das ist viel zu schön. Nee.
Gut, okay, lassen wir es drin.
Also. Ja, was heißt, und erstmal, der Arbeitsmarkt ist absolut geräumt. Also ganz stimmt's ja nicht, ne? Wir haben ja 2,4 Millionen registrierte Arbeitslose. Also wollen wir mal davon ausgehen, dass wir da doch einige noch mobilisieren können.
Aber ist die niedrigste Zahl seit langem.
Ist die niedrigste Zahl seit langem, ja, ist richtig. Und wir haben natürlich auch überall Arbeitskräftemangel. Also wenn man Arbeitskräftemangel hat, die Arbeitszeit zu verkürzen, geht ja nur mit der begründeten Hoffnung, dass die Produktivität das kompensiert.
Steigt. Und die ist flach wie im Brett.
So, das ist nun mal so. Ich finde auch die Diskussion über die 4 Tage eigentlich etwas irreführend, weil die Arbeitnehmer und Arbeitgeber können in ihr Rahmen ihrer Regelung alles machen. Nicht? Sie können 4 Tage vereinbaren, sie können diese 80% Zeit nehmen. Sie können das verteilen, wie Sie wollen. Wir haben heute Möglichkeiten, dass auch Arbeitsort-Souveränität zur Arbeitszeitsouveränität hinzugekommen ist. Also ich frage mich, wieso das erstmal in Frage der gesetzlichen Beauftragung ist einer solchen Regelung, sondern letztlich ist es betriebliche Realität. Aber wo ich eigentlich darauf hinaus will, als Volkswirt interessiert mich ehrlich gesagt weniger die 4 Tage oder 5 Tage Woche, sondern was haben wir eigentlich für ein Arbeitsvolumen insgesamt im Jahr pro Beschäftigten. Und wenn ich mir das beim erwerbstätigen Deutschland anschaue, dann haben wir etwa 1.350 Stunden. In der Schweiz werden 1.590 Stunden gearbeitet, in Schweden 1.600 Stunden. Das heißt also, irgendwie arbeiten wir schon relativ wenig.
Und sagen wir, wir haben eine hohe Zahl, aber die Teilzeitbeschäftigung nimmt
ja,
rasant
das ist
zu.
Nicht die einzige Erklärung. Dahinter steht Teilzeit- und Vollzeitaufteilung, ja. Aber hier ging es ja um jährliche Arbeitszeit pro Arbeitnehmer insgesamt. Und wir haben natürlich auch andere Urlaubsregeln, andere Feiertagsregeln. Mhm. Also wenn man über das Jahresarbeitsvolumen spricht, deswegen komme ich da drauf, hat man sehr viel mehr Variablen, die relevant sind. Mhm. Ich rede über die Tage, die in 8 Stunden oder 7 Stunden oder sonst was für einen Tag. Ich rede über eine Wochenarbeitszeit. Ich rede aber auch letztlich über Urlaubsregelung, über Feiertagsregelung, über Vollzeit, Teilzeit. So, und das muss alles mit ins Bild genommen werden. Man kann diesen Vergleich zum Schweiz und Schweden, aber auch auf Vollzeiterwerbstätige in der Industrie beziehen. Auch dort haben wir eine Differenz, die dann fast auf 300 Stunden geht. Das heißt, die erste Frage ist ja, können wir uns das weiterhin so leisten, wenn die Schweiz offenkundig bei weniger, bei auch nicht höherer Unzufriedenheit oder vielleicht sogar geringerer Unzufriedenheit, sogar bei höherer Lebenserwartung offenkundig mit einer höheren Arbeitszeit zurechtkommt. Also was mich immer stört an der Debatte und wenn man mal dann so bei öffentlich-rechtlichen Sendern auf die Homepage schaut, beim ZDF beispielsweise, dann wird so davon getan, als wären wir sozusagen in der gegenwärtigen Situation in einer enormen Stresslage. Das kann ich mit Blick auf den internationalen Vergleich in Europa und ich vergleiche nicht mit Kambodscha, die höchste Wochenarbeitszeit haben, sondern mit Europa, mit relevanten Staaten, die wir gerne als Orientierung für unser Sozialmodell nehmen, nämlich Schweden und die Schweiz, dann irritiert mich das. Also insofern eine interessante Forderung, warum Frau Esken die vorträgt. Ja, na gut, die Regierung hat sonst vielleicht keine großen Erfolgsthemen.
Ja, das mag so sein, aber ich im Übrigen, ich halte diese gegenwärtige Forderung auch zurzeit vorsichtig formuliert abwegig, ja. Mhm. Nämlich Fakt ist ja, hier wird völlig ausgeblendet in wie sagen wir mal durchwachsen, um nicht zu sagen schlecht, die mittelfristigen Perspektiven der Gesamtwirtschaft, die Entwicklung des Landes sind. Und Produktivitätsfortschritt kann man ja eigentlich nur einmal verteilen, und zwar einmal über höhere Löhne und andererseits über eine reduzierte Arbeitszeit. Aber Fakt ist ja auch, das Produktivitätswachstum ist in Deutschland flach wie ein Brett.
Ja. Ja, und es ist, glaube ich, für unsere Zuhörer mal ganz interessant, wer das nachlesen will. Es gab im Monatsbericht März dieses Jahres von der Deutschen Bundesbank einen Aufsatz zur Bedeutung der Digitalisierung für die Entwicklung der Arbeitsproduktivität. Mhm. Das ist deshalb hochrelevant, weil in der Debatte, die es dazu gibt, sich natürlich gleich die Linke geäußert hat, gesagt, 30-Stunden-Woche für alle und der Rest wird durch die Produktivität aufgrund der Digitalisierung dann wieder korrigiert. Mhm. Was man hier feststellt, ist, natürlich hat die Digitalisierung, das zeigt die Bundesbank in einer sehr differenzierten Analyse, erhebliche Produktivitätseffekte, nur die sind schon drin. Das heißt, diese mäßigen gesamtwirtschaftlichen Produktivitätszahlen sind schon getragen von der Produktivität durch die Digitalisierung, denn anders gewendet, ich zitiere mal, ohne die Fortschritte in der Digitalsektoren wäre der Produktivitätsfortschritt in den größten Euro-Ländern wesentlich niedriger ausgefallen oder die Produktivität hätte sogar stagniert. Ähnliches gilt für die Vereinigten Staaten. Das heißt also, hier muss man aufpassen, dass man sich nicht reich rechnet. Natürlich können wir uns manches vorstellen, dass die neuen KI-gestützten Themen, ChatGPT, wir haben darüber ja vor 3 Wochen, glaube ich, das ist ja auch viel gehört worden, diskutiert, aber das ist kein Deus ex machina, der da jetzt runterkommt und uns irgendwie die Arbeitszeit verkürzen lässt. Also das ist, glaube ich, mal wirklich ein Punkt, den wir immer wieder deutlich machen müssen. Auch die jüngste Forschung, siehe Bundesbank, zeigt das.
Und das ist auch vielleicht ein Unterschied. In den 1980er Jahren hatten wir ein rasantes Produktivitätswachstum. Das war dann die Computerisierung, die Mechanisierung. Und das konnte man verteilen. Und heute stehen wir ja vor dem Rätsel, dieses Produktivitätsparadoxon. Das Produktivitätswachstum ist in fast allen entwickelten Ländern flach wie ein Brett. Und wenn ich unsere gesamtwirtschaftlichen Perspektiven mal sehe, so würde ich sie vorsichtig formuliert als nicht rosig betrachten, denke ich, ist das eigentlich kein gängiger Weg. Zumal wir ja den Trend zu zunehmender Teilzeit haben, welches natürlich auch Produktivitätsfortschritt absorbiert.
Naja, es kommt immer darauf an, was man draus macht. Das ist ja so ein schöner Satz. Ja. Wenn ich mir anschaue, dass in Deutschland nach allen Befragungen die Präferenzen auch jüngerer hohem Maße geprägt ist durch Sicherheitsvorstellungen oder durch sozusagen hohe Stabilität und deshalb auch der öffentliche Dienst als so interessant bewertet wird, naja, dann tut man sich schon ein bisschen schwer, sich gerade noch vorzustellen, dass auch bei geringerer Zeit möglicherweise dann an anderer Stelle Produktivitätszuwächse generiert werden. Mhm. Wenn er heute die führende deutsche Wirtschaftszeitung liest, da steht da ein Bericht drin, dass oder eine Analyse einer Kommentatorin, dass die Stellenabbauentwicklung in Silicon Valley, also in dem ganzen IT-Bereich, etwas ganz Großartiges sei oder so zu bewertet sein, weil die alle freigesetzt würden, das sind jetzt alles künftige Start-up-Unternehmer. Das heißt, unsere Vorstellung wäre, deutsche Perspektive ist, die werden arbeitslos, oh Gott, und die sagen, nee Gott, in dem Umfeld, in dem Biotop, die
wir... Jetzt wäre geistiges Potenzial frei, um
und die werden,
die Selbstständigkeit
die werden selbstständig, ja. So, und das ist doch eine ganz spannende Diskussion, die man auch mal mitführen muss. Also man muss immer darauf aufpassen, was macht man eigentlich?
Gut, also wir können feststellen, dass diese Forderung nach einer weiteren Verkürzung der, sagen wir mal, wöchentlichen Arbeitszeit flächendeckend letztlich vor dem Hintergrund einer vergangenen Epoche, wo wir ein kräftiges Produktivitätswachstum hatten, diskutiert wird. Aber jetzt stellt sich ja natürlich für mich die Frage, was wären denn die arbeitszeitpolitischen Konsequenzen, die wir gegenwärtig zu ziehen hätten vor dem Hintergrund, dass bei uns das Erwerbspersonenpotenzial deutlich zurückgeht und wir gleichzeitig vor einem massiven industriellen Strukturwandel stehen?
Also, wenn wir davon ausgehen, dass dieser massive industrielle Strukturwandel hier in Deutschland tatsächlich stattfindet, in dem Sinn, dass alte Produktion durch neue ersetzt wird, dann brauchen wir hier die Arbeitskräfte. Dann brauchen wir sie in hohem Maße und wir brauchen sie natürlich auch in vielen technisch-handwerklichen Berufen, weil das, was die Wärmewende oder Energiewende im weitesten Sinne erfordert, sind solche Kompetenzen und dort haben wir enorme Knappheiten. Das zeigen alle Analysen, die wir im Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung bei uns machen. Kann man bei uns auf der Homepage abrufen nach Berufsprofilen für diese transformationsrelevanten Tätigkeiten. Und das ist, glaube ich, etwas, was man sehr nüchtern betrachten muss. Wir haben hier eine hohe Verwendungskonkurrenz unseres schmaler werdenden Erwerbspersonenpotenzials, denn gleichzeitig in der alternden Gesellschaft brauche ich am Ende auch mehr für Pflege. Die sozialen Dienstleistungen sind ebenfalls eigentlich auf Expansionskurs. Und die Frage ist, wie man das macht, ne? Dass die deutsche Gesellschaft bereit ist, Pflegeroboter und Robotik einzusetzen, sehe ich nicht so richtig. Und dann stellt sich mir eigentlich die Frage, ob die Analyse aus dem Jahr 2017 nicht uns mal eine Botschaft sein sollte von den 66 betrachteten Ländern weltweit. Ich hatte eben schon erwähnt, Kambodscha liegt da auf Platz 1, liegt Deutschland ganz unten bei der Jahresarbeitszeit je Beschäftigten mit 1.353 Stunden. Und das ist etwas, wo ich frage, damit kommen wir eigentlich nicht klar. Denn diese Exklusivposition, geringste Arbeitszeit pro Nase im Jahr, muss, denke ich, in den Blick genommen werden. Und das ist die schwierige politische Debatte. Ne?
Aber das resultiert ja daraus, dass wir haben glücklicherweise eine stark steigende Bildungsbeteiligung der Frauen. Wir haben eine rasant steigende Erwerbstätigkeit der Frauen. Allerdings haben wir einen Paralleltrend, der dann Frauen und Männer fast gleichermaßen betrifft, dass die Präferenzen mehr auf eine Zeit Verkürzung, Arbeitszeitverkürzung hinausgehen, weil man damit glaubt, bei dem gegebenen Einkommen kann ich damit eine höhere Lebenszufriedenheit und Lebensqualität realisieren.
Ja, aber warum ist das eigentlich bei uns so extrem? Ich meine, wir sind noch weit hinter Schweden. Also ich habe nochmal gesagt, hier in dieser Studie von 2017 kommt man auf 1.610 Stunden. Wie gesagt, bei uns 1.353 Stunden im Jahresarbeitsvolumen. Vereinigtes Königreich 1.670 Stunden. Belgien 1.544 Stunden. Also man kann das verlängern, das wird aber nicht schöner dadurch. Also man muss sich mal die deutsche Gesellschaft fragen, was sie sich hier eigentlich leistet und ob die These stimmt, dass wir dadurch sehr viel mehr wirklich Zufriedenheit, Work-Life-Balance organisieren, wenn ich mir manche Zahlen anschaue. Und es gibt ja auch die Analysen zum Glück oder Glücksempfinden. Dann stellt sie immer fest, dass jedenfalls Deutschland nicht auf Platz 1 ist. Da finde ich die Schweizer sehr viel weiter vorne. Ich finde die Skandinavier viel weiter vorne. Also ich habe eher den Eindruck, wir haben uns hier eingerichtet in der Situation und bei all dem, was sonst so zeitenwendentechnisch diskutiert wird, noch nicht begriffen, dass es auch unsere Lebensorganisation betrifft. Denn die Zeitenwende durch Demografie ist ja lange angelegt. Die Glocke hat ja schon lange geläutet und es hat keiner gehört. Wie oft hast du die schon gebimmelt? Ja. Und wir alle gemeinsam. Aber das ist ja das eigentlich Betrübliche. Wir haben so eine Vorstellung, als ging es hier jetzt darum, einen sozialen Notstand nochmal in Deutschland zu beheben, indem wir die 30-Stunden-Woche einführen. Nicht? Ich meine, Die andere Debatte, vielleicht sollten wir das auch nochmal aufmachen, ist ja mit Belgien auch interessanterweise verbunden. Die haben ja ein Gesetz erlassen, dass eine 4-Tage-Woche als Anspruch für die Beschäftigten da ist. Sie können sich entscheiden dafür, aber bei gleicher Arbeitszeit. Das heißt 9,5 Stunden am Tag. Ne? Dann komme ich auch auf die 39, irgendwas und verteile die nur auf 4 bis 5. Ich frage mich auch hier, warum muss das eigentlich der Gesetzgeber organisieren, wenn Unternehmen, und da gibt es ja viele Beispiele dafür, aus der Eigenbewertung ihrer Situation, ihres Marktes, ihrer Rekrutierungsoptionen sowas machen und dann einen Vorteil ziehen. Das ist ja alles, das ist ja nichts, was der Gesetzgeber eigentlich regulieren muss. Die Belgier haben gesagt, ja, nach der Pandemie, wir wollen die Beschäftigungsquote erhöhen, die ist bei uns nur 71% und wir wollen auf 80 hoch. Das haben wir in Deutschland ja immerhin erreicht, 80% Erwerbsquote, Präter, Propter der 20- bis 64-Jährigen. Also was machen wir mit der Arbeitszeit?
Ja, aber man muss natürlich auch sehen, wir stehen vor der Situation, da sind wir uns ja einig. Also wir haben ein abschwächendes Trendwachstum seit geraumer Zeit und da ist das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Mhm. Und wir haben eine alternde Bevölkerung und dann haben wir gleichzeitig, insbesondere im Bereich, also als Folge der Alterung, der Pflege und der Gesundheit einen steigenden Arbeitskräftebedarf. Ja, oder zumindest ein Arbeitsvolumenbedarf. Und deswegen würde ich mal das ins Konstruktive, ins Positive drängen. Welche Möglichkeiten siehst du denn, das geleistete Arbeitsvolumen zu erhöhen? An der Demografie kann ich ja bis auf Weiteres nichts dran drehen. Am Produktivitätswachstum kann man auch nichts drehen. Also muss es letztlich darum gehen, doch, wie gesagt, das Arbeitsvolumen im Interesse der steigenden Wohlfahrt zu steigern. Und hier, da habe ich ja eben darauf hingewiesen, ist das gesamt geleistete Arbeitsvolumen in den letzten 30 Jahren eigentlich nicht so richtig gestiegen. Nicht?
Nee, es ist nicht gestiegen. Und wir müssen im Grunde fragen, was
trotz
behindert...
Trotz steigender Beschäftigung.
Was behindert, das ist ja die erste Frage, was behindert denn Menschen an Vollzeittätigkeit, insbesondere Frauen? Und dann haben wir immer den Hinweis, es ist die unzureichende Kinderbetreuung oder auch Pflegebetreuungsinfrastruktur, wenn man mal die ältere Generation mit in den Blick nimmt. Es gibt ja Kollegen von uns, die sagen, das hinge alles am Ehegattensplitting. Also ich will ja dem Ehegattensplitting viel zuweisen, aber dass es die Leute von der Arbeit abhält, überzeugt mich nicht so wirklich. Aber kann man ja auch mit in den Blick nehmen und kann real Splitting einführen. Das wären so Fragen, die man stellen muss. Also warum haben wir so viele Menschen, die offensichtlich doch gerne mehr arbeiten würden und es auf irgendwelchen Grund nicht tun? Es gibt natürlich andere, die würden gerne weniger arbeiten und können das auch nicht. Also das,
und es gibt natürlich auch Anreize, nicht vollzeitig zu arbeiten. Die gibt es natürlich auch. Die wir haben, das Minijob-Privileg.
Genau, solche Dinge, die sind natürlich eigentlich gedacht so als Einsteuerung in die Erwerbstätigkeit, dass man über so kleine Formate für Personen, die lange außerhalb des Arbeitsmarktes waren, dann eine Chance hineinbekommen. Naja, ich will mal noch eine sehr kritische Anmerkung machen, Bert. Wenn ich mir anschaue, das eben angedeutet, was an Bedarf eigentlich entsteht, allein aufgrund des sozialen Wandels. Wir haben Pflege, Betreuung, Integrationsaufgaben, wenn wir die Zuwanderung leisten wollen. Das heißt, wir brauchen da ganz viele Menschen, die das leisten. Und ich habe so den Eindruck, dass diese verwöhnte deutsche Mittelschicht glaubt, das machen dann die Zuwanderer, wie schon einmal in den 50er Jahren, als bestimmte Jobs aus Deutschland nicht mehr zu bedienen
waren. Aber da waren dann Pull-Faktoren. Wir haben sie gesucht im Übrigen auch als Reaktion auf die deutliche Arbeitszeitverkürzung.
Ja, wobei es damals wirklich darum ging, die Investitionsmittel waren knapp, also musste man über Arbeitszeit ausweiten, hat Leute gesucht. Also hier stimmt eigentlich in der Debatte was nicht. Die gleichen Leute, die sagen, ach, ich brauche für Work-Life-Balance vielleicht nur 3 Tage die Woche oder maximal 4, wollen aber gerne das volle Leistungsspektrum aller Dienstleistungssektoren genießen. Ja, wo soll es denn herkommen, wenn alle in der Gesellschaft diese Grundhaltung haben? Das stimmt etwas nicht zusammen und diese Debatte wird auch nicht geführt. Der Bundeskanzler weist immer darauf hin, da kommen 6 Millionen Menschen nach Deutschland zugewandert aufgrund der tollen Rechtsänderung. Das, erstens halte ich das für völlig unrealistisch.
Und zweitens, haben wir schon mal drüber
gesprochen. Genau, bei aller tollen Bearbeitung und Reform des Einwanderungsrechts, wir sind einfach viel zu spät dran. Wir haben viel zu lange das Signal gesendet, dass wir reglementieren statt regeln wollen, begrenzen statt regeln wollen. So, und hier muss doch auch eine Gesellschaft mal eine ehrliche Debatte führt. Ich sehe im Übrigen auch, Bert, auch das gehört zu der Wahrheit, auch im Bereich der Unternehmen und der Arbeitgeber, Arbeitgeberverbände, keine wirkliche Bereitschaft, über Arbeitszeit zu reden. Das fängt jetzt so ein bisschen an. Keiner will sich eine blutige Nase holen, kann ich irgendwie verstehen. Mhm. Aber ich meine mal ganz im Ernst, wo soll denn das Bruttoinlandsprodukt entstehen, wenn es nicht erarbeitet wird?
Das war ja eigentlich der tiefere Hintergrund des von mir ein bisschen provokativ gestellten Themas von heute. Mhm. Das heißt also, wir sind in einer konjunkturellen Krise, wir sind aber auch in einer strukturellen Krise und wir sind in einer demografischen Krise. Und jetzt müsste man natürlich sehen, welche Stellschrauben habe ich, um also diese sich abzeichnende problematische Entwicklung abzufedern. Und da komme ich auf Arbeitszeitregime. Ja. Und hier haben wir meines Erachtens eine völlig verquere Entwicklung, nämlich vor dem Hintergrund, sagen wir mal, der Bevölkerungsalterung, die ja irreversibel ist, gewisser Restriktionen, dieses Problem durch Zuwanderung zu lösen, so bleibt letztlich, ganz brutal formuliert, nur das individuelle Arbeitsvolumen übrig.
So. Das ist ja genau das, was ich immer wieder mit Beharrlichkeit vortrage und wir hier völlig in die gleiche Richtung, ins gleiche Horn stoßen. Wir werden an der Debatte nicht vorbeikommen und die wird aber gesellschaftlich bisher nicht geführt. Ich meine, wir haben ja einen großen Vorteil, Bert, das müssen wir schon sehen. Wir haben durch die Erfahrung der Pandemie eine andere Souveränität auch über die Arbeitsortentscheidung.
Ja, ne?
Wir haben vorher begonnen in den Unternehmen, das ist Arbeitszeitsouveränität, Flexibilität, Vertrauensarbeitszeit und wann und wie. Jetzt haben wir den Arbeitsort, weil wir das technisch ganz anders machen können und die Unternehmen stehen dann bloß noch vor der Frage, wie organisiere ich.
Also Arbeit hat ja weitgehend die lokale Bindung.
So, mit Ausnahme der Produktionsunternehmen und der Pflege und so weiter und der Krankenhaus, ist klar. Aber dort, wo es so ist, haben wir das und man steht da nur noch als Unternehmen vor der Frage, wie kriege ich den Betrieb als sozialen Ort gestaltet, damit Menschen auch zusammenkommen. Und dann kommt jetzt der Bundesarbeitsminister Heil mit einem Gesetzvorschlag nach einem Gerichtsurteil über die Arbeitszeiterfassung. Da gibt es dann keinen Raum mehr für Vertrauensarbeitszeit. Also für die ganzen Flexibilitätselemente, die wir geschaffen haben. Jetzt sollen alle Arbeitszeit erfasst werden.
Digital erfasst
werden. So, wie das dann zu Hause geht, ob man dann in der Küche so eine fiktive Stelle hat, wo man dann immer sich anmeldet. Ehrlich gesagt, realitätsfremd, völlig weg von der Entwicklung der Arbeitswelt. Und das Betrübliche ist wirklich, dass anders als unter Andrea Nahles mit Hubertus Heil eine völlig konservative Sozialdemokratin, wenn man so sagen darf, Arbeitsmarktpolitik in den Mittelpunkt getreten ist. Alle Fragen, was kann anders gemacht werden, was sind New Work-Perspektiven, sind im Grunde völlig verschwunden. Also wir waren auch gerade im Bundesarbeitsministerium schon mal ein ganzes Stück weiter. Frage der Digitalisierung der Arbeit und die Bedingungen, die sich daraus ergeben, die müssen beantwortet werden. Aber jetzt mit einem restriktiven Gesetz, das geht ja nun völlig an der Sache vorbei, wenn ich Flexibilität brauche. Denn die Menschen sagen immer eins, ich kann mir vorstellen, mehr zu arbeiten, wenn ich die Souveränität über die Arbeitszeit und den Arbeitsort habe.
Ja, um das immer ins Konstruktive zu wenden. Wir haben. Das war schon sehr konstruktiv. Ich möchte noch weitere Möglichkeiten dazu bieten. Das heißt, wir haben eine demografische Entwicklung, dass, sagen wir, innerhalb der nächsten 15 Jahre das Erwerbspersonen deutlich zurückgeht. Danach sind wir wieder in einer Phase der einfachen Alterung. Wir haben jetzt also knapp 20 Jahre eine Doppelalterung. Das ist also eine Knautschzone. Mhm. So, und diese wirkt für sich, wenn wir an den Arbeitszeitregimen nichts ändern, wachstumsdämpfend. Da führt kein Weg dran vorbei. So. Und jetzt, wenn du jetzt die Rolle, die du so liebst.
Ja, überhaupt, die drehst du mir jedes Mal an.
Die liegt dir dann sehr. dieses Weisen Diktator spielen würde.
Irgendwann glaube ich
es noch. Und du hättest drei Optionen frei. Wie könnte man über arbeitszeitpolitische Innovationen diesen angelegten Trend des abnehmenden Wachstumspotenzials, wie könnte man dem begegnen?
Naja, also ich meine, das Erste ist, dass wir die Hebel in Gang setzen, die behindern die Vollzeiterwerbstätigkeit oder ein höheres Arbeitsvolumen, als es derzeit der Fall ist. Es sind in der Regel die Fragen der der Familienzeit, der Kinderbetreuung, Pflegebetreuung. Wir haben aber auch Berufe, wo einfach die Arbeitsbedingungen schlecht ist. Also beim Lehrerberuf wurde ja jetzt darüber geklagt, dass so viele Lehrer nicht 100% machen, sondern Teilzeit. Es gibt aber auch kaum keinen Beruf in Deutschland, bei dem sich in der Ausstattung der Arbeitsverhältnisse über die letzten 100 Jahre weder in der Arbeitszeit noch in sonst irgendwas verändert hat. Das ist wirklich ein Skandal. Das wird immer so nonchalant auch von den Bildungsforschern völlig ignoriert. Aber ich finde, wer sich dazu äußert, sollte auch wissen, worüber er redet. Und die Lehrer sind nicht in einem wirklich formidablen Ausstattungskontext. Wenn ich mir überlege, was Unternehmen heute machen, um Arbeitsplätze attraktiv zu machen, schau dir mal Schulen an. Also diese Hebel sind sicherlich da. Ich hatte gesprochen über die Frage, ob man Ehegattensplitting, Realsplitting, ich glaube nicht, dass es kurzfristig wirkt. Ja, bis die Leute begriffen haben, was Realsplitting bedeutet und dass das jetzt für sie eigentlich irgendwie in der Aufteilung der Erwerbszeit auf beide oder beides machen einen Unterschied macht, kann man sicherlich machen. Und es müssen letztlich die Sozialpartner, die hier eine Regelungshoheit haben über die Arbeitszeit, mal gemeinsam sich überlegen, wie wir diese Aufgabe stärken. Und schließlich hat ja die Bundesregierung mit der Allianz für Transformation einen Rahmen geschaffen, der die Herausforderung auch adressieren soll. Und es wäre vielleicht mal ganz schön, wenn man das nicht segmentiert in technische Fragen und sonstige Fragen, sondern wenn man das Thema Arbeitszeit genau dort hineinpackt.
Ja, und ich darf dann noch eine Position hinzufügen. Und ich weiß, dass wenn wir jetzt Zuschauer hätten, dann würden die Blumentöpfe an den Blumen lassen, die sie dann werfen. Ich denke, wir werden auch nicht umhinkommen, unsere, sagen wir mal, Privilegierung oder Subventionierung von Minijobs auf den Prüfstand zu stellen.
Auch das ist zu prüfen. Die Frage ist, wie viel das betrifft und ob man durch eine klugere, bessere Anreizstruktur sozusagen den Fortschritt in Vollzeittätigkeit und vollwertiger Tätigkeit erhöhen muss. Ich meine, man muss natürlich auch fragen, warum wir so einen hohen Mismatch haben, was jetzt an Arbeitslosigkeit wir vorfinden, nicht mehr so leicht integriert ist. Da haben wir natürlich auch gewaltige Aufgaben. Das sind Ausbildungsfragen, Weiterbildungsfragen, das sind soziale Fragen der sozialen Einbindung. Auch das gehört sicherlich dazu. Aber das alles sind Stellschrauben und das macht die Sache halt so, so schwierig. Ich kann nicht einfach mal den Hebel umlegen, nicht? Das ist, umgekehrt geht das immer. Ganz toll zu verkünden. Ja, jetzt haben wir die vier Tage Woche statt der 5-Tage Woche oder, es kommt dann, die Linke und sagt 30 Stunden, weil das holen wir alles über Produktivität ein. Naja, wenn ich auf der Kölner Domplatte die Leute befrage, möchtest du gern weniger arbeiten für dasselbe Geld, sagen die alle ja. In den Umfragen kommt aber erstaunlicherweise bei so einer simplen Frage immer so 60, 61, manchmal 62% dafür, die dafür sind. Ich glaube, es gibt doch ein Drittel mindestens der Deutschen, die wissen, dass es keine Münchhausen-Situation gibt, in der man sich am eigenen Zopf aus dem Sumpf eines Problems herausziehen kann und in dem alle nur gewinnen können, sondern dass man sich anstrengen muss. Und das ist vielleicht eine Botschaft, die man auch nochmal zu setzen hat. Denn das Produktivitätsthema, Bert, was wir so vielfach diskutiert haben, ich meine, wenn du eine Generation hast, die ständig knapp war, ich meine, wir waren ja alle immer im Überzahl. Ne? Uns gab es immer genug, aber die anderen, die jetzt lernen, dass sie ständig knapp sind, werden natürlich auch gepampert und das führt auch nicht zur Produktivitätssteigerung. Also es war kein schöner Schlusssatz.
Nein, ich würde da noch einen positiven machen. Das heißt also, ich hoffe, dass wir heute einen ganz kleinen Anstoß gegeben haben, die Debatte vielleicht mal in die Richtung zu lenken, dass es nicht darum geht, Regeln zur Arbeitszeitverkürzung, sagen wir mal, zu verbessern, zu implementieren, sondern auch Anreize zu setzen, das Arbeitsvolumen mal zu anhöhen, weil das ist nämlich für mich die entscheidende strategische Größe, um einem Wohlstandsverlust zu begegnen, den wir haben. Und diese Debatte wird meines Erachtens noch nicht geführt. Und wenn wir unsere Hörer mit diesem heutigen Gespräch ein bisschen sensibilisiert hätten, auch zu Kritik, wäre es ein erfolgreiches Gespräch gewesen. Herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Ja, meine Damen und Herren, wenn Ihnen die Gespräche, die wir führen, über ökonomische Themen gefallen, dann habe ich da noch ein neues Angebot für Sie, was Sie interessieren könnte. Nämlich mehr aktuelle Wirtschaftsinformationen finden Sie unter handelsblatt.com/global und natürlich in den einschlägigen Hinweisen in meinem wöchentlichen Newsletter der Chefökonom.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.